Was gab es heute Morgen beim Frühstück bei dir? Wäre jetzt zu viel, um alles aufzuzählen, aber Kaffee. Welche Überraschung? Kaffee. Noch was? Tee, Brötchen. Selbstgebackene was? Schwarzbrot. Oh, gesund. Oh. Ein Sonntagsei. Kein Vergleich zum Montagsei, ne? Sehr schön. War irgendwie Papier dabei bei jemand? Papier? Keiner? Nee, ne? Papier ist jetzt nicht so. Ich habe es, alle, die letzten Sonntag da waren, ich habe es auch nochmal versucht mit Esspapier. Aber Papier bringt es irgendwie nicht so. Ist nicht wirklich lecker. Selbst das Esspapier. Also wer nochmal kosten will, ich habe noch was übrig. Wer es nicht glaubt. Letzten Sonntag haben wir erfahren, was passieren muss, damit Papier, also früher Papyrus, vielleicht doch ganz gut schmecken kann. Gott hatte Hesekiel beauftragt, dem widerspenstigen Volk Israel, besonders das aus Jerusalem und Umgebung, also eher Juda, das Südreich, mit deutlich schriftlichen Worten aufzuzeigen, dass ihr Verhalten sie immer, immer weiter wegbringt von Gott. Gott gibt Hesekiel ein Papier, das von beiden Seiten beschrieben ist, Kodizes genannt. Kodizes hatte ich auch noch nie gehört. Also es gab eben Papier, was im Papyrus, was im Normalfall von innen beschrieben war, was wir wahrscheinlich auch so kennen, ne? Wenn man so eine Rolle so aufmacht in irgendwelchen Filmen, die sind eigentlich immer nur irgendwie innen beschrieben, was irgendwie auch Sinn macht. Aber es gab irgendwie auch Schriftrollen, die von beiden Seiten beschrieben waren, Kodizes genannt. Und so eine übergibt Gott Hesekiel und fordert ihn auf, diese zu essen. Und zu Hesekiels Überraschung schmeckt diese auch noch. Hören wir nochmal den Text nachzulesen, dass die ganze Geschichte in Hesekiel 2 bis Hesekiel 3, Vers 3. Gott auf dem Thron sagte zu mir, du Mensch, steh auf, ich habe dir etwas zu sagen. Da kam Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Dann hörte ich ihn zu mir sagen, du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel. Sie sind ein widerspenstiges Volk, ein Haus des Widerspruchs genannt, auch bei anderen Übersetzungen, das sich gegen mich auflehnt. So haben es schon ihre Vorfahren getan und sie selbst sind nicht besser. Auch zu den anderen Völkern sende ich dich, aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk. Du sollst ihnen sagen, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Auch wenn sie widerspenstig bleiben und nicht auf dich hören, sie sollen wenigstens wissen, dass es einen Propheten bei ihnen gibt. Du Mensch, hab keine Angst vor ihnen und ihren Spottreden. Du wirst unter ihnen leben wie unter Skorpionen, wie mitten im Dorngestrüpp. Aber du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten. Sag ihnen die Worte, die ich dir auftrage, ganz gleich, ob sie auf dich hören oder nicht. Du weißt ja, sie sind ein widerspenstiges Volk, Haus des Widerspruchs. Du selbst aber, du Mensch, höre, was ich dir zu sagen habe. Sei nicht trotzig wie dieses widerspenstige Volk. Mach deinen Mund auf und iss, was ich dir gebe. Ich schaute auf und sah vor mir eine ausgestreckte Hand, die eine Buchrolle hielt. Als die Rolle geöffnet wurde, sah ich, dass sie auf beiden Seiten mit Klagen, Seufzern und Verzweiflungsschreien vollgeschrieben war. Er sagte zu mir, du Mensch, nimm diese Buchrolle und iss sie auf. Dann geh und sprich zu den Leuten von Israel. Ich öffnete den Mund und er gab mir die Rolle zu essen. Er sagte, du Mensch, verspeise diese Buchrolle, die ich dir gebe. Fülle deinen Magen damit. Da aß ich die Rolle und in meinem Mund war sie süß wie Honig. Soweit der Auftrag Gottes an Hesekiel. Und es sind nach wie vor drei Aufträge, die in diesem Textabschnitt drinstecken, finde ich. Die erste Klage Gottes über sein widerspenstiges Volk, davon haben wir letzten Sonntag gehört. Und dann bleiben noch zwei weitere Aufträge. Bleib in deiner Berufung, trotz Widerständen, und Gott rettet. Gott rettet auch schon als Vorgeschmack deiner Erlösung. Und diese beiden Aufträge möchte ich gern mit euch heute Morgen noch ein wenig betrachten. Heute zeigt uns Gott also, bleib in deiner Berufung, auch wenn vielleicht äußere Umstände nicht immer einladend dazu aussehen. Wenn es Widerstand gibt, wenn Gott dich zu etwas berufen hat, dann bleib in deiner Berufung. Hesekiel wurde ein Prophet, der mit ganz drastischen Worten und Zeichen seine Botschaft zu verkünden hatte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Prophet klingt eigentlich erstmal gut, klingt so ein bisschen als Auszeichnung, als Adelung. Wenn Gott jemanden als Prophet beruft, oh, das ist schon was, ne? Dann, der hat so ein direktes Ohr zu Gott, der weiß immer, was Gottes Wille ist. Die Leute kommen schon mal zu ihm und fragen, was ist denn jetzt der Wille, und man kann so Gottes Weisung weitergeben. Also eigentlich klingt Prophet sein erstmal richtig gut. Aber an dem Beispiel Hesekiel sehen wir auch, was damit nicht immer in jedem Fall, aber was damit verbunden sein kann. Hesekiel hatte einige, gerade von den gerade eben erwähnten Zeichen zu tun, die nicht alle wirklich richtig gut sind. Er lag über ein Jahr, also deutlich über ein Jahr, gebunden im Bett. Wenn wir uns da schon diesen Fakt vorstellen, also wenn man mal 14 Tage im Krankenhaus ist und das Bett nicht verlassen soll oder zu Hause, ne, das ist schon was. Ne? Bettruhe halten, 2 Wochen, aber ein Jahr, über ein Jahr, also ist es fast unvorstellbar. Natürlich war das nicht, ne, weil Hesekiel krank war, sondern das war auch ein Zeichen, diese Gebundenheit, die sozusagen exemplarisch für das widerspenstige Volk Israel da war. Und die sollten das an dem Gebundensein von Hesekiel erkennen. Aber es wird noch schlimmer. Er aß unreines Essen. Gerstenkuchen. Gerstenkuchen klingt jetzt gar nicht mal so schlimm, aber es geht leider noch weiter. Dessen Zubereitung auf, ich sag's mal, Sonntagmorgen freundlich auf Menschenmist gebacken war. Und ihr ahnt, dass das nicht so richtig lecker war. Und das würde in uns sicherlich auch, wie es garantiert auch in Hesekiel getan hat, Ekel hervorrufen. Hesekiel baute in der Verbannung in Babylon ein Modell von Jerusalem und dem Tempel. Und dann zerstörte er es wieder vor den Augen der Verbannten, die dieses Schauspiel, die ihren geliebten Tempel gerade noch voller Freude gesehen hatten und dann auch voller Schrecken betrachten mussten. Leichte Kost war und ist die Botschaft, die Hesekiel auch praktisch mit sich und seinem Leben tun musste, nicht wirklich gewesen. Du Mensch, ich sende dich zu den Leuten von Israel, sagt Gott, beruft Gott ihn. Sie sind ein widerspenstiges Volk. Gottes Volk, Israel, sein geliebtes Volk, muss schon einiges gemacht haben, dass Gott zu so einer Einschätzung kommt. Dass sich gegen mich auflehnt. Sie haben es schon mit ihren Vorfahren getan und jetzt selbst hier in der Verbannung sind sie nicht besser. Auch zu den anderen Völkern sende ich dich, aber vor allem zu diesem frechen und trotzigen Volk. Zu denen sollst du sagen, so spricht der Herr, diese berühmte Prophetenformel, die ein Prophet immer zu sagen hatte und sollte, so spricht der Herr, wenn er im Auftrag Gottes geredet hat. Ich weiß nicht, ob es uns überzeugt hätte, wenn einer kommt und wenn jemand zu dir kommt und sagt, so spricht der Herr, du sollst das und das machen, bloß weil der diese Formulierung benutzt. Haha, die kann ich mir ja ausdenken, das kann ja jederzeit zu jedem sagen, um seine Meinung zu unterstützen. Und wir merken es ja auch an der Reaktion vom Volk Israel, so eine Prophetenformel allein ist jetzt nicht so ein Garant, dass alle sofort sagen, okay, ja, okay, dann machen wir das. Sie gehorchen oder sie lassen es, sie sind ein Haus des Widerspruchs, dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet ein Sprachrohr Gottes unter ihnen ist. Auch in der Verbannung hat Gott sie nicht fallen lassen. Auch da war es ihm wichtig, zu ihnen zu reden und ihnen deutlich zu machen, Leute, wenn ihr hier die Götzen von Babylonien mit reinnehmt, das ist keine gute Idee. Ein Haus des Widerspruchs. Das ist nicht nur so ein bisschen hin und wieder mal so ein kleinen Fauxpas, sich irgendwelche kleinen Abkürzungen zu leisten. Das ist eine Grundhaltung, die die Damen und Herren Israeliten auch in der Verbannung irgendwie nicht aufgegeben hatten. Und diese Worte wiederholen sich in diesen Versen immer wieder. Viermal spricht Gott so über sein Volk, sein geliebtes Volk. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch nicht so leicht ist. Das ist so, wie wenn du Eltern bist und du hast so ein Kind, was so gar nicht hört auf dich und du musst es, beschreibst es anderen als ein widerspenstiges Kind. Ah, du willst es ja eigentlich gar nicht. Es soll ja brav und folgsam sein. Das ist schon allein dieser Fakt, das macht Mühe. Und auch die Verbannung, die Wegführung aus der geliebten Heimat hat sie nicht wachgerüttelt. Sie haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Israel war weiterhin ein dickköpfiges Volk. Und wie sagt das Sprichwort, auf einen groben Klotz kommt ein grober Keil. Genau. Dieser Keil war diese Botschaft Hesekiels, keine Schmeicheleien, keine freundlichen Worte, keine Kompromisse, auch das wird schon, Kopf hoch, ein Ende ist in Sicht, ein Licht am Ende des Tunnels, nein, deutliche Kritik, mit der die harten Herzen der Israeliten gespalten werden sollten. Wir können uns sicherlich vorstellen, wie schwer das für Hesekiel war, seinen Dienst an diesem Volk zu tun. Man hat ihn für seine Worte und seine Zeichen gehasst. Gott sprach, du Mensch, hab keine Angst vor ihnen und ihren Spottreden. Spottreden, das klingt fast noch harmlos, aber das willst du nicht hören. Du wirst unter ihnen leben wie unter Skorpionen. Auch nicht so richtig optimal unter Skorpionen oder auch mit dem Dornengestrüpp. Das sind Bilder, die beschreiben, dass die Reaktionen von den Israeliten nicht wirklich freundlich waren. Aber du brauchst dich nicht vor ihnen zu fürchten, ist letztendlich die Zusammenfassung Gottes an Hesekiel. Ich bin mit dir, ich bin dein Gott, auch in so einer schwierigen Situation. Hesekiel lebte nicht davon, dass die Menschen ihn liebten. Aber Hesekiel war auch ein Mensch und wir wissen das, wie abhängig wir irgendwie davon sind, dass die Mitmenschen uns wenigstens freundlich gesinnt sind, akzeptieren, wohlgesonnen sind. Wir können uns alle nicht ganz frei machen, dass wir ganz frei und unabhängig sind von allen Reaktionen von allen anderen Menschen. Egal wo du bist, auf Arbeit, da wo du wohnst, auch in der Gemeinde, es gibt immer ein System. Und es gibt auch eine Theorie, die immer so dieses Systemische beschreibt. Und diese Theorie zeigt, dass wir irgendwie immer abhängig sind in dem System von anderen, die auch in dem gleichen System leben. Wir können uns nicht ganz frei machen davon. Trotzdem möchte Gott uns durch Hesekiel klar machen, letztendlich geht es nicht darum, das Wohlgefallen von Mitmenschen zu suchen, auch nicht von denen im eigenen System. Wie hat also Hesekiel diese Ablehnung ausgehalten, durchgestanden? Hesekiel lebte nicht davon, dass ihn seine Stammesgenossen liebten. Er lebte nicht davon, dass ihn seine Mitmenschen geachtet hätten. Er lebte von dem, was Gott ihm gab. Auch praktisch durch so eine symbolische Handlung, durch das Essen einer Papyrusrolle mit Gottes Worten drauf, die für das Volk knallharte Ansagen waren, aber für ihn süßer als Honig waren. Dieses süße, honigsüße Wort Gottes schenkt dem Propheten Kraft und den Willen, seine Aufgabe trotz der Widersprüche und der Widerstände zu erfüllen. Er sollte dranbleiben, er sollte es weitergeben, er sollte diese Botschaft verkünden. Ob die Menschen seinen Worten glaubten oder nicht, es war nicht davon abhängig, ob das Volk umgekehrt ist. Diese Worte sollten weiterfließen. Wäre er nur dann schuldig geworden vor Gott, wenn er es nicht ausgeführt hätte, wenn er geschwiegen hätte, wenn er gesagt hätte, das kann ich denen doch nicht antun, so schlimm ist es doch nicht. Aber warum sollte er das tun, wo er doch wusste, wie süß dieses Wort Gottes sein kann, wenn man es befolgt, wenn man sich darauf einlässt? Wie ist das bei uns? Wie reagieren wir auf Ablehnung und Angriffen? Ich glaube, meistens sind es ja nur verbale, aber das reicht ja auch schon. Wie abhängig sind wir wirklich vom Wohlwollen unserer Mitmenschen? Auch wenn du vielleicht nicht der hundertprozentige Harmonietyp bist, aber irgendwie macht es doch was mit einem. Und wie viel hält uns vielleicht davon ab, ihnen eine unbequeme Nachricht zu übermitteln? Weil dann weiß ich natürlich, da kommt kein Beifall zurück, da kommt vielleicht kein Lächeln zurück, da kommt im schlimmsten Fall Beziehungsstörung zurück. Aber wie können wir das trotzdem tun? Ein Vorschlag: Das können wir nur dann tun, wenn wir eine Beziehung zu denen haben, denen wir etwas sagen wollen oder im besten Fall sogar sollen. Denen wir eine Nachricht und im besten Fall auch eine Nachricht, wo wir den Eindruck haben, das könnte von Gott kommen, sagen. Hesekiel kannte nicht nur Gott, sondern er kannte auch sein Volk. Er wusste, wie die Juden ticken. Wenn ich als Missionar nach Ecuador gehen will, dann sollte ich die Ecuadorianer kennenlernen. Dann sollte ich wissen, wie sie sind, wie sie ticken, ihre Kultur verstehen, ihre Eigenarten kennenlernen. Ich muss in dieses Volk eintauchen, selbst ein Ecuadorianer werden, soweit wie das geht. Ich werde immer natürlich ein bisschen der außenstehende Fremde bleiben. Das ist ja schon, wenn du nach Nordhessen kommst, in so eine ländliche Region, da bist du immer der später dazugekommen ist. Da brauchst du Jahrzehnte, um da wirklich richtig reinzukommen. Geschweige denn in Ecuador. Trotzdem, du musst in dieses Volk eintauchen. Und wenn ich jemanden auch aus der Gemeinde oder in einem anderen System etwas sagen möchte, von dem ich den Eindruck habe, das wäre wichtig, das wäre dran, dann brauche ich diese Beziehung zu denen. Paulus ist den Juden wie ein Jude geworden, schreibt er. Ein Jude, der ebenfalls unter dem Gesetz lebt, obwohl er sich ja auch immer den ganzen Römerbrief voll aufzeigt, er lebt nicht mehr unter dem Gesetz, nachdem er Jesus persönlich begegnet ist, nach seiner Bekehrung. Den Griechen wollte er ein Grieche werden und er verzichtete ganz bewusst im Gespräch mit ihnen auf alttestamentliche Gesetze und Zitate, sondern knüpfte eher an die Philosophie der Griechen an. Damit konnten sie was anfangen. Jetzt verstehen wir dich. Ach, davon redest du. Von Apollos und Hermes und so weiter. Trotzdem war es nicht leicht. Wie können wir das aber trotzdem tun? Ein zweiter Vorschlag. Das können wir nur dann tun, wenn wir selbst die Worte Gottes, die Absicht Gottes, den Willen Gottes in uns so weit verinnerlicht haben, dass so wie, als wenn es uns selber Nahrung geworden ist und wir geschmeckt haben, wie süß, wie köstlich, wie gut das ist für mich und mein Leben. Aber dazu gilt es nun auch nicht einmal genau das alles zu hinterfragen, was denn das Wort Gottes süß werden lässt wie Honig. sondern es zu praktizieren, es anzuwenden, sich darauf einzulassen. Der Zorn Gottes, der Ausblick auf seine Strafen und die ewige Verdammnis, die können es ja nicht sein, die ein Wort süß werden lässt. Das sind ja knallharte Themen, auch für uns. Dein Wort ist in meinem Mund süßer als Honig, ist das Fazit von Hesekiel. Auch in der bitteren Klage, die er vor sich hat, weil er sich darauf eingelassen hat, auf dieses Wort, weil er es aufgenommen hat. Nicht nur diese Rolle so überflogen, so das und das, aha, alles klar, zack, zu, weg und dann los, sondern er hat es aufgenommen, also als Nahrung jetzt. Das ist natürlich ein krasses Beispiel und natürlich brauchen wir nicht unsere Bibeln auffuttern. Aber nur dann, wenn wir es auch regelmäßig kosten oder regelmäßig essen, werden wir es so verinnerlichen, dass es in dir lebt und du nicht irgendwie irgendwas, was Intellektuelles zitieren musst. Und der dritte Punkt, Gott rettet. Gott rettet als Vorgeschmack einer Erlösung oder deiner Erlösung. Gott rettet. Und dass Gott retten möchte und nicht nur für eine Ewigkeit, sondern auch jetzt hier schon konkret vor Ort innerhalb unseres Lebens, unseres Menschenlebens, das konnte ich in dieser Woche zweimal erfahren. Ich finde Gott total witzig, dass ich diesen Punkt, dass er retten will, in dieser Woche für mich zweimal erleben konnte. Ein erstes Mal, Elke und ich waren im Fitnessstudio und danach an den Duschen sehe ich einen älteren Mann stehen, der auch recht groß gewachsen war, der lehnte so an einer Brüstung. Und plötzlich lehnte der nicht mehr an der Brüstung, sondern kippte so nach hinten. Und weil ich, Gott sei Dank, genau der Nächste, ich war sein Nächster, ich war der nächste Mensch, ich bin auf ihn zu und er ist ohnmächtig geworden. Und ich konnte ihn auffangen und sanft auf den Boden gleiten lassen. Dann haben wir die erste Hilfe eingesetzt und die Maßnahmen. Und dann kam, habe ich dann auch weitergeleitet, dass dann auch ein RTW kam und so weiter. Es kam dann die ganze Maschinerie in Gang. Und wenn ich mir überlege, wenn der so zusammengebrochen wäre und von der hohen Fallhöhe mit dem Kopf auf Fliesen geknallt wäre, das wäre garantiert nicht so richtig gut ausgegangen. Und so bin ich froh, dass ich gerade in dem Moment zufällig sein Nächster war und ihn also ein kleines bisschen mit retten konnte. Zumindest so für diese irdischen Verhältnisse. Zwei Tage später war ich in Oberhausen und hab versucht, einen Mann zu besuchen, den ich aus der Oberhausener Zeit, den wir bei einer missionarischen Aktion kennengelernt hatten. Carsten heißt der. Und seine Schwester, die hier nicht in der Gegend wohnt, sondern ganz weit weg, hat seit Tagen, seit Wochen keinen Kontakt mehr zu ihm, versucht ihn telefonisch zu erreichen, der geht nicht mehr ran und hat irgendwie keine Chance mehr, den zu erreichen. Und sie hat mich gebeten, mal nach ihm zu schauen. Und auf dem Weg zu dem Haus, wo er wohnt, witzigerweise habe ich noch jemanden aus der Gemeinde getroffen. War auch ein interessanter Fakt. Und dann bin ich zu dem Haus angekommen, ein Mehrfamilienhaus, 6 Klingeln. Und die Schwester hatte mir geraten, ich soll überall klingeln, dass ich erst mal reinkomme, dass ich vor die Tür komme, weil er irgendwie keine Mühe hat, Schwierigkeiten hat, jemanden von außen reinzulassen. Habe ich überall geklingelt, war aber keiner da. Und ich dachte so, Gott, ich bin ja bereit, ich will ja diesen Dienst gern tun und aber es war keiner da. Ich habe da gefühlt 10 Minuten geklingelt, mehrmals, einmal, vorsichtig, staccato, was auch immer. Keiner hat aufgemacht. Hab ich gedacht, was das? Und hab noch ein Foto von dem Klingelschild gemacht. Warum, kann ich nicht sagen. Und habe das dann der Schwester geschickt und die Schwester hat die Nachnamen gelesen auf dem Klingelschild und hat herausbekommen, dass eine Person von den Bewohnern dieses Hauses noch ein Festnetztelefon hat, wo man im Internet die Nummer rausbekommen konnte. Dann hat sie den angerufen und über diesen Mann einen anderen Bewohner des Hauses ermitteln können, der noch einen Schlüssel hat von der Wohnung von dem Bruder. Dann ist sie gekommen, nach Oberhausen mit dem Mann, der den Schlüssel hat, sind in die Wohnung rein und das, was ihnen da entgegenschlug, war nicht wirklich lecker. Also ich will es mal kurz mit dem Bild zusammenfassen, eine braune Flüssigkeit kam ihnen entgegen. Und wenn braune Flüssigkeiten aus menschlichen Körpern austreten, dann ist das immer ein Hinweis daran, habe ich jetzt auch nochmal erfahren, dann ist jemand schon tot oder kurz davor. Glücklicherweise, Gott sei Dank, Gott rettet. Gott hat ein Interesse daran zu retten. Dieser Carsten hat sich auch mal für Jesus entschieden und ist aber jetzt wieder weiter weggekommen von Gott. Und er hat also noch gelebt. Es wurde dann auch RTW gerufen. Er ist noch auf Intensivstation, jetzt in Oberhausen im Krankenhaus. Aber er hat überlebt. Und diese Flüssigkeiten haben gezeigt, dass ein, zwei Tage später, dann wäre es das gewesen. Und ich bin froh darüber, dass Gott rettet, dass Gott retten möchte. Natürlich für die Ewigkeit. Er möchte Menschen gewinnen, sich jetzt hier zu entscheiden und bei ihm zu bleiben bis in Ewigkeit. Aber er möchte auch, damit solche Entscheidungen gelingen, damit unser Leben gelingt, jetzt schon retten, damit wir dieses Leben hier auf der Erde mit ihm teilen können. Wenn Hesekiel reden musste und wenn auch wir aufgerufen sind, zu Menschen zu reden, von Gottes Rettungsabsichten, dann deshalb, weil Gott das Verlorengehen für alle Menschen überwinden will. Wir können auch von Gottes Erlösungsangebot reden. Auch Hesekiel konnte das. Durch ihn und auch durch andere ließ Gott verkünden: Mein Knecht David, nachzulesen in Jeremia, soll ihr König sein. Der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen leben in meinen Rechten und mit meine Gebote halten und danach tun. Ich will unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und ich glaube, wir wissen, wer dieser Knecht Davids ist. Dieser Diener Davids, der Sohn, der aus Davids Nachkommenschaft hervorgegangen ist, von dem hier geredet wird, nämlich Jesus. In ihm bündelt Gott alle Rettungsversuche, alle Rettungsmissionen, alle Rettungsliebe für uns Menschen, damit wir Gott finden und uns dafür einsetzen, dass auch andere Menschen von dieser Rettungsliebe erfahren. Das ist es, was uns selbst das Wort Gottes süßer als Honig werden lassen soll. Für dieses Wort müssen wir uns nicht schämen. Für diesen Rettungseinsatz, für diese Retterliebe Gottes können wir auch mal Nachteile, Kopfschütteln, ein Auslachen, eine interessante Handbewegung und andere Sachen in Kauf nehmen. Für dieses Wort, für diesen Rettungsgedanken können wir auch Widerspruch ertragen sollen. Denn wenn auch nur ein Mensch durch unsere Weitergabe gerettet wird, dann ist es schon ein großer Gewinn und der Mühe wert. Dein Wort ist süßer als Honig. Fragen wir uns, ob das wirklich auch unser Bekenntnis ist. Fragen wir uns, was es für uns selbst und für unser Glaubensleben bedeutet. Jesus will auch uns, von uns, dass wir sein Wort essen, indem wir es lesen, betrachten und auch mit anderen darüber reden, uns austauschen. Ganz besonders will er das, wenn er uns am Tisch, an seinem Tisch versammelt, uns dazu einlädt, uns daran zu erinnern, dass er der Ausgangspunkt aller Rettungsgedanken, aller Rettungsmissionen ist und wir im besten Fall mit dieser Botschaft weitergehen zu anderen Menschen. Hier eben konnten wir sehen und auch schmecken, wie freundlich unser Herr ist. In dem Sinne, guten Appetit. Amen.